David hat eine Enttäuschung erlebt. Eine bittere Enttäuschung. Die Bewohner der Stadt, die er selbst heldenhaft mit vollem Einsatz vor den Philistern gerettet hatte, die haben in ihren Herzen schon beschlossen, David zur Not an Saul auszuliefern, um selbst keine Probleme zu bekommen. Anstatt also die Gastfreundschaft einer dankbaren Stadt und den Komfort einer Herberge zu genießen, müssen David und seine Männer wieder von Ort zu Ort streifen. Sie müssen sich verstecken, sie müssen sich verkriechen, sie leben von der Hand in den Mund. Was ist das für ein Leben? Ist es nicht Zeit, dass David sein Schicksal in die Hand nimmt? So manche Erfolgsgeschichte in diesem Leben, sie beginnt doch mit dem Entschluss, wir müssen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und dann wird mit ganzer Überzeugung, mit ganzer Willenskraft und Beharrlichkeit auf das Ziel hingearbeitet, gekämpft, gelebt. Die Dorfbewohner nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand. Oder Firmen rufen optimistisch dazu auf, nehmen Sie Ihre Karriere selbst in die Hand. Wer etwas erreichen will, der muss doch zupacken, der muss doch die Chancen ergreifen, er muss die Fäden des Lebens selbst in die Hand nehmen. Jeder ist seines Glückes Schmied, heißt es. Also fest zugepackt. Doch was ist dann eigentlich mit Misserfolgen? Mit Enttäuschungen? Mit unerwarteten Wendungen? Wo ich mich mit Liebe investiert habe, nur Undankbarkeit zurückkommt. Da, wo ich viel Kraft in etwas hineingegeben habe für etwas Gutes, ich doch keinen Ertrag daraus gewinne. Ist dann das Glück, der Erfolg, das Schicksal dahin? Der Glaube, wie ihn die Bibel beschreibt, er lehrt uns, aktiv zu sein. Er lehrt uns zu handeln, unsere Hände, unsere Kraft, unser Leben zu gebrauchen, es für das Gute einzusetzen. Aber der Glaube, wie die Schrift es uns lehrt, er zeigt uns bei alledem nicht auf unsere Hand zu vertrauen, als Garant des Erfolges. Die Bibel, sie ruft uns auf, unsere Hand zu gebrauchen, aber nicht auf unsere Hand, auf unsere Kraft zu vertrauen, sondern auf eine andere Hand, nämlich auf die Hand Gottes. Und das lehrt uns auch unser Predigttext an diesem Abend. Ich habe ihn überschrieben mit dem Titel In Gottes Hand. Gott kann halten, Gott kann führen, er kann schützen. David ist in Gottes Hand. So lesen wir heute in 1. Samuel Kapitel 23 ab Vers 14. Und David blieb in der Wüste auf den Bergfesten und er blieb im Gebirge in der Wüste Ziph. Und Saul suchte ihn alle Tage, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Und David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihm nach dem Leben zu trachten. Und David war in Horesha, in der Wüste Ziph. Da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horesha und stärkte seine Hand in Gott. Und er sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Sauls wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul hat erkannt, dass es so ist. Und beide schlossen einen Bund vor dem Herrn. David blieb in Horesha, Jonathan aber kehrte nach Hause zurück. Aber die Siphiter zogen zu Saul nach Gibea hinauf und sagten, hält David sich nicht bei uns auf den Bergfesten verborgen und in Horesha auf dem Hügel Hachila, der südlich von Jeschimon liegt? Und nun, König, wenn du geneigt bist, herabzukommen, so komm herab. Und an uns ist es, ihn in die Hand des Königs auszuliefern. Und Saul entgegnete, gesegnet seid ihr vom Herrn, dass ihr Mitleid mit mir gehabt habt. Geht hin, vergewissert euch noch mehr und erkundet und passt genau auf, an welchem Ort sein Fuß weilt und wer ihn dort gesehen hat. Denn man hat mir gesagt, dass er sehr listig ist und beobachtet und erkundet alle Schlupfwinkel, in denen er sich versteckt hält, und kommt mit sicherer Kunde wieder zu mir zurück. So werde ich mit euch gehen. Und es soll geschehen, wenn er im Land ist, dann will ich ihn aufspüren unter allen tausend Schaften Judas. Und sie machten sich auf und gingen vor Saul her nach Ziph. David aber und seine Männer waren in der Wüste Maon, in der Steppe südlich von Jeschimon. Saul und seine Männer zogen hin, um ihn zu suchen, und man berichtete es David, und er ging zum Felsen hinab und blieb in der Wüste Maon. Als Saul das hörte, jagte er David nach in die Wüste Maon. Saul ging auf der einen Seite des Berges, David aber und seine Männer auf der anderen Seite des Berges. Und es geschah, als David sich beeilte, Saul zu entkommen, während Saul und seine Männer gerade David und seine Männer umringen wollten, um sie zu fangen, da kam ein Bote zu Saul und sagte, eile und komm, denn die Philister sind ins Land eingefallen. Da kehrte Saul um von der Verfolgung Davids und zog den Philistern entgegen. Daher nennt man jenen Ort Selah Machlekot, das heißt Fels der Trennung. Saul suchte ihn alle Tage, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Das ist wie so eine Zusammenfassung der Geschichte. Immer wieder, Tag für Tag, beständig und andauernd versuchte der König Saul David zu ergreifen. Er versuchte ihn in seine Finger zu bekommen, um seine eigene Karriere, um sein eigenes Königtum zu sichern, dass es nicht aus seinen Händen zerrinnt. Aber Gott gab David nicht in seine Hand. Das wird hier so schön ausgeführt. Gott gab David einfach nicht in die Hand Sauls. Die Hand Gottes ist nämlich hier im Spiel. Und zwei Aspekte aus dem Text wollen wir uns anschauen. Erstens, gestärkt in Gottes Hand, und zweitens, geschützt in Gottes Hand. Gestärkt in Gottes Hand. David streift von Ort zu Ort. Er muss nach passenden Verstecken suchen. Er braucht geheime Zufluchtsorte, verborgene Unterschlüpfe, weil sein Leben in Gefahr ist. Saul darf ihn nicht finden. Saul trachtet ihm nach dem Leben. Er will ihn umbringen. Und darum geht David in die Einöde, in die Wüste. Ziph wurde diese Wüste genannt. Das heißt Schmelzplatz. Ein passender Name für eine heiße Wüste. Ein Ort, an dem mit der äußeren Kraft auch schnell der Mut und die Zuversicht zerfließen, dahinschmelzen. In dieser schmelzenden Hitze, da sucht er einen bewaldeten Ort auf, Horesha. Und hier im Schatten verweilt er, versteckt er sich, verbirgt er sich. Und hier in dieser Wüste, im Versteck, da taucht ganz plötzlich der Freund Jonathan auf, um David zu ermutigen. Und das ist interessant. Jonathans Vater Saul, er sucht ihn alle Tage und kann ihn nicht fassen. Und hier im Predigtext heißt es einfach nur in einem kurzen Satz, Jonathan findet ihn. Jonathan kommt. Er findet ihn sogar an diesem entlegenen, unfreundlichen Ort in der Wüste. an diesem Schmelzplatz. Jonathan, der Freund, er findet David. Er macht sich auf und geht zu David. Wir wissen nicht, wie Jonathan ihn fand, aber wir können sehen, wie wunderbar Gott für David sorgt. In großer Enttäuschung, in äußerer Schwachheit, sendet Gott ihm Jonathan. Der Name Jonathan heißt, Gott hat gegeben. Wie deutlich zeigt sich das hier? Gott sendet Jonathan, um David in äußerlicher und innerlicher Wüste zu erquicken, zu ermutigen. Jonathan, er kommt nicht mit einer wichtigen Botschaft. Er kommt einfach, um David zu ermutigen. David ist in Gottes Hand. Er gab ihn nicht in die Hand Sauls, aber er führte die Hand des Freundes wunderbar zu David. Hier in der Wüste. Und was macht Jonathan, der treue Freund? Er ermutigt David in einer Weise, wie sie schöner nicht formuliert werden kann. Hier heißt es, in Vers 16, er stärkte seine Hand in Gott. Er stärkte seine Hand in Gott. Da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horesha und stärkte seine Hand in Gott. Und er sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Sauls wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul hat erkannt, dass es so ist. Und beide schlossen einen Bund vor dem Herrn. Es ist eine Ermutigung eines Menschen, eines Freundes, eines Bruders im Glauben. Aber es ist eine Ermutigung, die vom Himmel kommt, aus der Hand Gottes. Jonathan, er weiß wirklich, wie er David beistehen kann. Er ermutigt David nicht nur durch seine Gegenwart, nicht nur darin, dass er sich aufgemacht hat, dass er Zeit und Mühe opfert, um David zu finden, was an und für sich allein schon ein wunderbares Zeugnis ist. Aber was wir hier lesen ist, Jonathan ermutigt David geistlich. Ihr Lieben, es gibt keine kräftigere Ermutigung, keine größere Hilfe für Niedergeschlagene als echte geistliche Ermutigung. Jonathan, er stärkte seine Hand in Gott. Und erinnert euch, die Hand Davids, die vor kurzem noch tapfer im Gehorsam Gottes das Schwert ergriffen hat, um gegen die Philister zu kämpfen und eine kleine Stadt, Keila, zu retten. Diese Hand, sie drohte müde zu werden. Die Hand Davids, die in den Abenden die Saiten der Harfe zupfte bei Psalmengesang. Diese Hand, sie drohte schwer zu werden. Die Hand Davids, die so regelmäßig erhoben wurde zum Gebet. Sie drohte schlaff zu werden. Diese Hand stärkte Jonathan. Er ermutigt David weiterzumachen, anzupacken, aktiv zu sein, nicht aufzugeben, aber nicht in der Weise dieser Welt. Er sagt nicht, nimm dein Schicksal selbst in die Hand, David. Oh nein, im Reich Gottes sind solche oberflächlichen Motivationssprüche ohne große Wirkung. Jonathan stärkte seine Hand in Gott. Davids Hand darf stark sein, weil die Hand Gottes ihn hält. Davids Schicksal hängt nicht an der Kraft seiner eigenen Finger. Es ist die kräftige Hand des Herrn, die den guten Ratschluss Gottes auch über Davids Leben zustande bringt. Es ist nicht Schicksal, es ist Gottes Hand, die wirksam ist leitet und lenkt. Und darum stärkt Jonathan Davids Hand in Gott. Halte stand, David, denn du bist gehalten in der Gnade Gottes. Fasse Mut, David, denn du bist umfasst von der Liebe Gottes. Gib nicht auf, David, denn du bist umgeben von der Treue Gottes. Wie genau stärkt Jonathan Davids Hand in Gott? Erstens durch segensreichen Zuspruch. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Eine der am häufigsten wiederholten Zusprüche Gottes an den Menschen in der Not. Fürchte dich nicht. Wieder und wieder sendet Gott seine Boten. Er sendet Engel, er sendet Propheten, er sendet Männer Gottes, beauftragt mit dieser kostbaren Zusage an Menschen in Not, an Elende, an Verzweifelte, an Hoffnungslose. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und dann der Sohn Gottes selbst, Jesus Christus, er ruft seinen verängstigten Jüngern wieder und wieder zu. Fürchtet euch nicht. Ja, in der Welt habt ihr Angst. Fürchtet euch nicht. Ich habe die Welt überwunden. Fürchtet euch nicht. Ich bin es. Jonathan lässt sich gebrauchen, durch die Hand Gottes ein Segensspender zu sein. Er vermittelt geistlichen, göttlichen Segen. Diesen Zuspruch Gottes, fürchte dich nicht. Bei all der Not, bei all der Enttäuschung, bei all der Hoffnungslosigkeit, die du siehst, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Gott ist da. Gottes Hand ist nicht zu schwach. Gottes Arm ist nicht zu kurz. Fürchte dich nicht. Wie stärkt Jonathan Davids Hand in Gott? Erstens durch diesen segensreichen Zuspruch. David, fürchte dich nicht. Und zweitens durch Erinnerung an das Wort Gottes. Jonathans Ermutigung hat eine große, eine wirksame Kraft. Nicht wegen der Schönheit und der Zartheit oder dem Klang seiner Worte, sondern durch die Quelle seiner Worte. Warum kann er diesen Segenszuspruch sagen, fürchte dich nicht? Weil er an das Wort Gottes an David erinnern kann. Gott selbst hat gesagt, er hat versprochen, David, er hat dir verheißen, dass du König über Israel sein wirst. Fürchte dich nicht, erinnere dich an das Wort Gottes, das ist geistliche Ermutigung. Nicht irgendein gedankliches Luftschloss vor Augen zu malen, sondern auf das feste Fundament des Wortes Gottes zu bauen. Hier ist die Grundlage deiner Hoffnung. Hier ist die Grundlage deiner Ermutigung. Hier ist die Grundlage, warum du dich nicht zu fürchten brauchst. Es ist Gottes Wort. David, so hat Gott gesprochen, denke daran. Ich weiß, du bist in Sorge, ich weiß, du bist auf der Flucht, ich weiß, du musst dich verstecken und alles scheint verlassen und vergeblich zu sein, aber fürchte dich nicht, das Wort Gottes ist hier. Und Jonathan, er wendet das Wort ganz praktisch an. David, du wirst König werden, das ist das Wort Gottes, was schon durch Samuel an David gegeben wurde. Und auch bestätigt wurde. Und Jonathan, er wendet es praktisch an. David, das bedeutet, die Hand meines Vaters Sauls wird dich nicht finden. David, erinnere dich, dieses Wort hat eine praktische Auswirkung auf dein Leben. Fürchte dich nicht, Gott hat zu dir gesprochen und das bedeutet, die Hand meines Vaters Sauls wird dich nicht finden. Was für eine Zuversicht. Was für ein Glaubensmut. Jonathan stärkt Davids Hand durch Erinnerung an das Wort Gottes. Und er erinnert David: Gottes Hand ist fähig, sein Wort auszuführen. Gott ist stark genug, sein Versprechen zu halten. Keine Menschenhand kann ihn hindern. David, fürchte dich nicht, das Wort Gottes. Und drittens stärkt er Davids Hand durch demütige Liebe. Er sagt: Ich werde der Zweite nach dir sein. Ich denke mir, Jonathan wünschte sich, er könnte auch die Erfüllung des Wortes Gottes über Davids Leben gemeinsam mit David erleben. Wie gerne hätte er an Davids Seite gestanden und sich am Königtum Davids erfreut. Da, wo sich dieses Wort Gottes an David erfüllt. Und wer die Geschichte von Jonathan kennt, er weiß es, Gott führt seinen Weg anders. Aber diese Aussage ist dennoch lehrreich und sehr bemerkenswert. Jonathan wäre der eigentliche Thronfolger gewesen. Sein Vater Saul war ja König. Und Saul selbst versuchte, Jonathan einmal damit zu überreden und zu bedenken: Mensch, wenn du dich auf Davids Seite stellst, es ist doch dein Königtum, dass du damit aufgibst. Er wäre der eigentliche Thronfolger, aber er ermutigt David hier an dieser Stelle durch demütige Liebe. Ich will der Zweite sein. Er beweist demütige Liebe. Demütige Liebe zu Gott. Auch er, der Prinz, ist gerne bereit, dem Wort Gottes zu folgen. Diesem Wort Gottes, das Gott über David gesprochen hat. Er ist bereit, dem Wort Gottes zu folgen, dem gehorsam zu sein, selbst wenn es heißt, dass er nicht mehr die Nummer 1, sondern die Nummer 2 sein muss. Er ist bereit, demütig das Wort Gottes anzuerkennen und den Plan Gottes zu lieben, sich daran zu erfreuen über den Weg Gottes, auch wenn es für ihn erst einmal wie ein Rückschritt aussieht. Er erinnert David mit Freude an das Wort Gottes. Was für ein ermutigendes Beispiel. Demütiger Gehorsam. Selbstaufgabe. Opferbereitschaft. In Liebe zum Wort Gottes. Doch auch David gegenüber gibt er einen Beweis demütiger Liebe. Jonathan ermutigt nicht mit Worten allein, er achtet David höher als sich selbst. Er ist freudig bereit, für die Liebe aufzugeben, was der Stolz und die Selbstsucht an sich reißen will. David, du sollst Erster sein. Ich bin froh, wenn ich Zweiter nach dir sein kann. Jonathan ergibt sein Leben, seine Karriere, sein Herz in Gottes Hand und stärkt in demütiger Liebe die Hand Davids. Und schließlich stärkt er Davids Hand in Gott durch Treue. Beide schlossen einen Bund vor den Herrn. David, ich halte zu dir. Meine Worte und mein Besuch ist nicht nur ein kurzer Gefühlsausbruch. Du kannst dich auf meine Liebe, auf meine Hilfe, auf meinen Beistand verlassen. David, ich stehe zu dir. Jonathans Stärkung in Gott ist eine Ermutigung der Beständigkeit, der Treue, der Verbindung vor dem Herrn. Weil der Herr treu ist, verpflichten auch sie sich der freundschaftlichen, ermutigenden, stärkenden Treue. Ein Bund vor dem Herrn. Es gibt keine kräftigere Ermutigung, keine größere Hilfe für Niedergeschlagene als echte geistliche Ermutigung. Er stärkte seine Hand in Gott. Ihr Lieben, lasst uns, diese Gemeinde, zu einem Horesha werden. Einem Wald in der Wüste, wo Brüder und Schwestern einander ermutigen. Wo hundertfach erklingt, sie stärkte ihre Hand in Gott. Er stärkte seine Hand in Gott. Wir sind durch den Glauben in Gottes Hand. Wir haben das Wort Gottes. Und wir alle brauchen einen Jonathan, der unsere Hand im Zuspruch, in Erinnerung an das Wort Gottes, in Demut und in Treue stärkt in Gott. Lasst uns diese Gemeinde zu einem Horesha werden. Solche, die ermutigen und solche, die Ermutigung erfahren. Und zweitens, geschützt in Gottes Hand. Auf diese Stärkung, und man kann sich das kaum vorstellen, aber was muss das für eine Erquickung, für ein Segen gewesen sein für David? Da, wo er fast aufgeben wollte, da, wo er fast hoffnungslos verzweifeln wollte, da kommt der Jonathan und stärkt seine Hand in Gott. Und David, er erfährt erneute Ermutigung, Kräftigung fortzufahren. Und wir lesen nur zwei Verse weiter und merken, oh, da kommt schon die nächste Erschütterung. Da kommt schon die nächste Herausforderung. Da kommt schon der nächste Einbruch. Aber wisst ihr, umso mehr sehen wir, wie nötig dieser Trost Jonathans war. Wie kostbar diese geistliche Ermutigung war. Wie rechtzeitig Gott die Seinen zu gebrauchen weiß. Was ist passiert? Die Sifiter, diese Wüstenbewohner, sie erweisen sich selbst als ein ziemlich wüster Haufen. Sie wollen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Die Gelegenheit beim Schopf ergreifen. Sie suchen Saul auf. Denn sie sehen auf Saul und auf David und es scheint ja doch so, als dass Saul, der König, am längeren Hebel sitzt. David, der muss fliehen, der muss sich verstecken, der lebt wie so ein Heimatloser, ein Ausgestoßener, ein von Gott Vergessener in den öden Bergen der Wüste. Und die Sifiter, sie machen sich auf, sie wollen diese Chance nutzen. Sie wollen auf der Gewinnerseite stehen, auf der Sonnenseite des Lebens. Sie wollen die Hand stärken, die wiederum auch sie am Ende reichlich belohnen kann. Sie gucken, wer ist der Stärkere? Wer hat die stärkere Hand? Und darum verraten sie Saul den Aufenthaltsort Davids. Und man merkt, sie sind sehr ortskundig, sie beschreiben ganz genau, wo David sich aufhält. Nun, man muss sich eben zu helfen wissen in schweren Zeiten. Die Moral wird einfach mal fallen gelassen. Man muss doch das Schicksal auch mal mit beiden Händen nehmen. Sie sagen, an uns ist es, ihn in die Hand des Königs auszuliefern. Das ist ihre Gelegenheit zum Glück. Das ist ihre Gelegenheit, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen, wenn sie David in die Hand Sauls ausliefern können. Und so versprechen sich die Bewohner der Wüste ein besseres Leben. Durch Verrat. Auslieferung des Unschuldigen. Saul, dieser verworfene König, wir sehen, er ist auch ein verirrter König. Auch Saul hatte ja das Wort Gottes gehört. Bei ihm war es nur so, dass er sich weigerte, dem Wort Gottes zu folgen. Dass er sich weigerte, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Und dann spricht Gott wieder und wieder. bis dass er sagt, ich werde das Königtum von dir wegreißen. Und ich werde dieses Königtum einem anderen Mann geben, einem Mann nach meinem Herzen. Und selbst nach diesem Wort Gottes blieb Saul unbußfertig. Er bekannte seine Sünde nicht. Er kehrte nicht ab von seinen Sünden, sondern im Gegenteil. Er hasste und verfolgte David nur noch viel mehr. Er suchte ihn zu ermorden. Er betrieb Massenmord an den ganzen Priestern des Herrn und all ihren Angehörigen. Saul war rasend vor Wut, vor Hass und er schritt immer tiefer in seinem Ungehorsam voran. Nichts von Umkehr, nichts von Buße, nein, immer tiefer hinein. Doch dann, sobald Saul das Gefühl hat, oh, ich könnte Glück haben in meinem Leben, ich könnte David erwischen, da betrügt er sich selbst, da macht er sich vor, Gott ist vielleicht wieder auf meiner Seite. Als Saul berichtet wurde, dass David nach Keila gekommen sei, da heißt es, da dachte Saul, Gott hat ihn, David, verworfen und in meine Hand gegeben. Und ebenso jetzt, wo die Sephiter zu ihm kommen und sich gegen David, gegen den Erwählten Gottes verschwören, ihn ganz hinterlistig verraten, da denkt Saul in seinem Wahn, Gott ist für mich. Und er redet plötzlich ganz fromm von göttlichem Segen, von frommem Mitleid, während er in Rebellion gegen Gott und ohne jedes Mitleid den unschuldigen David aus Selbstsucht ermorden will. Er denkt tatsächlich, die Hand Gottes ist mit mir. Gott gibt mir David in meine Hand. Verblendete Gedanken. Saul betrügt sich selbst. Er ist ein verirrter König. Und mit Trauer muss ich sagen, solche verblendeten Gedanken sind heute nicht fern. Wie viele leben ein Leben in völliger Gottlosigkeit. Und solange nicht alles schief läuft in ihrem Leben, solange sie irgendwo Erfolg haben, denken sie, ich bin in Gottes Hand. Gott segnet mich. Und kehr nicht um. Aber wir sehen auch hier bei Saul, bei all diesem frommen Gerede, seine Praxis rechnet überhaupt nicht mit der Hand Gottes. Er vertraut auf eine listige Strategie, um David zu fangen. Zu oft ist David ihm im letzten Moment noch entwischt. In Davids Zimmer floh er aus dem Fenster. Bei dem Propheten Samuel, da hinderte der Geist Gottes Sauls Erfolg. In Keila entwischt David noch, bevor Saul dorthin kam. Und nun will er auf Nummer sicher gehen und stellt die Sephiter als Spione ein. Sie sollen genau recherchieren, jeden Zug Davids verfolgen, alle seine Geheimverstecke auskundschaften, jeden Fluchtweg erkennen. Saul sorgt dafür, dass David seiner Hand nicht mehr entkommen kann. Dass er ihn völlig einkreisen kann. Er bereitet ganz sorgfältig eine Art Treibjagd vor. Und tatsächlich, es scheint, alles genau nach Plan zu laufen. Sie treiben David vor sich her, bis David und Saul beide auf ein und demselben Berg sind. David auf der einen Seite und Saul und sein Heer auf der anderen Seite des Berges. Ein ängstlicher Wettlauf entsteht. David beeilt sich mit all seiner Kraft. Mit allem, was ihm zur Verfügung steht. Er beeilt sich, noch irgendwie dem Saul zu entkommen. Irgendwie seiner Hand zu entfliehen. Doch Saul, er verteilt seine Truppen strategisch, sodass David und seine Männer schon bald umzingelt sind.
Es sieht so aus, als wenn Saul seine Hände ausbreitet und er muss nur noch zuschnappen und hat David in seiner Hand.
Ja, es sieht so aus, dass David der Hand Sauls nicht entkommen kann. Und im letzten Moment beweist Gott auf wundersame Weise, David ist in Gottes Hand. Niemand kann ihn seiner Hand entreißen. So kurz vor der scheinbar unausweichlichen Niederlage Davids, da kommen Boten zu Saul und sagen, eile, du musst dich beeilen, du musst sofort alle stehen und liegen lassen, du musst mit uns kommen. Philister sind wieder ins Land eingefallen. Saul, du musst dich jetzt um dein Land kümmern. Du hast keine Wahl. Du musst deinen Plan aufgeben. Gott hat David in seiner Hand. Er schützt ihn und er hält ihn. Gott gab David nicht in die Hände Sauls. Sogar die Feinde, die gottlosen Philister, kann Gott mit seiner starken Hand lenken und gebrauchen zum Schutz seiner Erwählten. Genau zum richtigen Zeitpunkt fielen die Philister ein, diese Gottlosen, und retten damit sozusagen David das Leben, weil Gott es so führte. Saul, er hatte ein Heer, alles nötige Spionagewissen. Er hatte seine Sephita NSA genau ausgerüstet und alle haben es ausspioniert. Er hatte eine ausgeklügelte, eine effektive Taktik. Er hatte alles, was er brauchte zum Gewinn. Und doch half alles ihm nichts. David ist geschützt in Gottes Hand. Nein, weder die Sephita noch Saul konnten ihr Schicksal in ihre eigene Hand nehmen. Unser Leben steht in Gottes Hand. Die Gottlosen verwirft er und straft er mit gerechter Faust. Doch die, die Buße tun, die sich demütig vor Gott und seinem Wort beugen, die beschützt er in seiner Hand. Selah Machkelot, Fels der Trennung. Keine Not konnte die Einheit im Glauben trennen, die in Gott stark war. Und kein Feind kann überwinden, wo Gott trennt. Fels der Trennung. Gott selbst hat die Seinen in seine Hand genommen. Er hat die Seinen ergriffen und niemand kann Gottes Erwählte von seiner Hand trennen. Niemand kann Gott wehren. Vielleicht sieht es in deinem Leben gerade so aus, als würde alles daneben gehen. Als würde nichts so laufen, wie du es erhofft hattest. Vielleicht denkst du und vielleicht denken sogar andere, deine Freunde oder deine Familie, Gott hat seine Segnerhand von dir genommen. Dein Leben wirkt so unsicher, so planlos, so unstet, so unsicher. Und wenn alles so hoffnungslos erscheint, dann ist die Versuchung doch groß zu denken, muss ich mein Schicksal doch selbst in die Hand nehmen? Sollte ich vielleicht meine Skrupel, meine Moral, mein Gewissen fallen lassen und auf dem Weg dieser Welt nach dem Glück suchen? Sollte ich vielleicht doch dem Pfad der Sephita folgen und den Auserwählten Gottes verraten, um selbst ein besseres Leben zu gewinnen? Der Herr verspricht uns, ja, der Herr verspricht dir heute, durch den großen Nachkommen Davids, den auserwählten König Jesus Christus, Sohn Gottes, Mensch geworden, dass jeder, der an ihn glaubt, in der Hand Gottes ist und bleibt. Jesus hat sich verraten lassen. Jesus hat sich umzingeln lassen. Jesus hat sich in die Hand des Feindes ausliefern lassen. Er hat sich gefangen nehmen lassen. Er hat sich töten lassen am Kreuz. Er ließ sich zerschlagen durch Gottes Faust. Er trug die Strafe der Sünde, des Ungehorsams, der Verdammnis, damit er mit jedem, der glaubt, einen Bund aufrichten kann, einen Bund der Gnade. In diesem Bund können wir einander die Hand in Gott stärken. Christus hat sich schlagen lassen, auf dass wir unsere Hände stärken können im Gott. In diesem Bund verspricht Jesus dir heute Abend, wenn du an ihn glaubst und ihm mit deinem Leben vertraust, dann spricht er, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Wenn du an Christus glaubst, so steht dein Leben in Gottes Hand. Egal, wie dein Leben jetzt gerade aussieht, es steht in Gottes Hand. Wer will dich trennen von der Liebe Christi? Christus hat seine Hand durchbohren lassen am Kreuz, damit wir geschützt und gestärkt leben können in Gottes Hand. Damit niemand uns aus der Hand Gottes rauben kann. Gott hat unser Leben in seine Hand genommen. Und darauf wollen wir hoffen. Darauf wollen wir vertrauen. Darin wollen wir einander stärken, ermutigen. Auf dieser Hoffnung hin wollen wir einst sterben und wissen, ob wir leben oder sterben. Wir sind in Gottes Hand. Ewiges Leben ist versprochen. Amen.